zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, ganz herzlichen Dank auch an die beiden Vortragenden. Das war ja, Frau Ulrich, der klassische Fall des philosophischen Vortrags, in dem Sie viele, viele sokratische Fragen gestellt haben, also die uns zum Nachdenken bringen sollen. Ich denke, man hat ja auch gemerkt, dass Sie aus der Praxis kommend da schon sehr viel eingespeist haben mit dem, was einen vielleicht nicht täglich beschäftigt, aber beschäftigen sollte in der Reflexion auf das, was man tut. Und Sie haben das dann ja gewissermaßen nochmal wissenschaftlich unterfüttert. Ich hatte das Gefühl, gerade jetzt auch in den Pausengesprächen, dass viele angesprungen sind auf dieses Machine Heuristic, dass man also Verschwörungsnarratoren wegkriegt von ihren Verschwörungsnarrativen, indem man sie mit einer KI konfrontiert. Sie haben es ja auch erklärt, wie das zustande kommen könnte. Die Frage, die ich jetzt aber dann hätte, weil Sie gesagt haben, KI ist nicht moralfähig, KI hat keine emotionale und soziale Intelligenz. Das stimmt sicherlich so in erster Instanz, aber auf der anderen Seite, wenn die KI es schafft, jemanden, der in seinen Verschwörungsnarrativen ist, durch die Art der Kommunikation da rauszukriegen, dann spricht das eigentlich für eine relativ hohe soziale Intelligenz. Und ist nicht zum Beispiel auch, ich war unlängst mal auf so einem Abend, da ging es um KI in der Seelsorge. Tut die KI denn durch das, was sie gelernt hat, nichts anderes als ein guter Therapeut, nämlich zuhören auf das, was jemand sagt und das Abgleichen mit Erfahrungen, die er oder sie schon hat. Also tun wir es nicht vielleicht zu einfach damit, wenn wir sagen, ja, also soziale und emotionale Intelligenz haben die ja nicht.
Also ich würde dazu sagen, sie imitiert natürlich sowas wie soziale Intelligenz. Also sie hat das sicher nicht, aber sie imitiert das und sie kann das natürlich im Zweifel sehr gut imitieren. Und ich denke, dann hängt es sehr stark von dem Kontext ab. Also warum das bei dem Experiment auch so gut funktioniert hat, ist ja, weil die Argumente extrem personalisiert dann zugeschnitten waren, dadurch, dass die KI das halt vorher gelernt hatte, auf die Personen. Und das ist natürlich was, was dann extrem gut funktioniert hat. Da würde ich jetzt in dem Kontext sagen, das ist vielleicht ein guter Anwendungsfall. Wenn es jetzt um Therapien oder sowas geht, wäre ich extrem vorsichtig, das KI-basiert zu machen, weil natürlich die Fehlertoleranz viel, viel geringer ist. Und auch wenn Fehler passieren oder das nicht mit menschlicher Überwachung passiert, die negativen Folgen, die dadurch entstehen können, natürlich viel, viel, viel gravierender sein können.
Natürlich kann man nicht sagen, es hat keine Intelligenz und deswegen verachten wir so die KI ein bisschen. Ich fand es auch beeindruckend, dass es solche Experimente gibt. Und ich frage mich nur auch, also von Seiten der Publikumsorientierung, was erwarten sich die Menschen denn tatsächlich? Sie wollen natürlich, dass sie jemand ernst nimmt, ja, wenn sie so ein Verschwörungsnarrativ glauben. Und was bedeutet ernst nehmen? Die KI nimmt es ernst, sie imitiert es, das ernst zu nehmen? Oder geht es auch darum, dass die Menschen sich verstanden wissen wollen? Und was heißt dann verstehen? Also kann die KI auch, natürlich kann sie imitieren, dass sie die Menschen versteht, sie sucht die richtigen Antworten raus, argumentiert. Also welche Rolle spielt da die Menschlichkeit? Welche Rolle spielt da der Mensch noch im Hintergrund? Das werden wir rausfinden. Und ich finde, wir haben auch gerade diskutiert, ob das vielleicht wirklich ein wichtiger Zwischenschritt sein könnte, die KI sowas zerlegen zu lassen, so ein Verschwörungsnarrativ oder was heißt zerlegen, aber erstmal so durchzureflektieren und zu argumentieren und bis die Menschen vielleicht auch wieder mehr Vertrauen haben in Journalisten, die ihnen vielleicht im Moment so haltungsmäßig unterwegs sind.
Ja, das scheint mir ein ganz wichtiges Stichwort zu sein, denn wenn man sich das mal überlegt, warum das funktioniert, dann ist das ja offenbar, dass einer KI eine vermeintlich größere Objektivität und Neutralität zugesprochen wird als den JournalistInnen. Vielleicht ist das mehr eine Aussage über uns, dass das funktioniert, als über die KI.
Ich glaube, es ist eher eine Aussage über eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe. Also das hat ja eben funktioniert bei Personen, die an solche Verschwörungsnarrative glauben. Der Kontext war noch die USA dazu. Das heißt, es ist eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe. Und das ist eben in der Regel auch die Bevölkerungsgruppe, die eben Journalistinnen oder klassischen Qualitätsmedien häufig eben auch schon nicht mehr vertraut. Und da, glaube ich, da besteht vielleicht eine gewisse Chance, da eben noch bestimmte Personen zu erreichen. Das trifft natürlich ja für ganz viele, also für einen Großteil der Bevölkerung, vor allem in Deutschland, ja so nicht zu, dass die Journalisten da jetzt was falsch gemacht hätten. Und der Großteil der deutschen Bevölkerung beispielsweise vertraut ja Qualitätsjournalismus durchaus noch. Also ich glaube, das muss man schon im Kontext sehen und differenzieren, für welche Gruppe das eben vor allem zutrifft.
In Ihrem Vortrag war ja ganz stark auch nochmal die Unterscheidung zwischen Qualität, also praktisch den journalistischen, klassischen journalistischen Standards in der Produktion und Erstellung von Texten oder von Beiträgen, welcher Art auch immer, oder Bildern, und umgekehrt dann die ethische Bewertung. Das ist ja aber in so einem Wechselverhältnis, je besser die KI arbeitet, also je qualitativ hochwertiger das Ganze wird, desto stärker sinkt quasi die Anforderung an den Qualitätsstandard, steigt dann aber wie bei einer kommunizierenden Röhre oder so eben gegenläufig die Anforderungen an die Ethik?
Ich denke schon, weil wenn es immer undurchsichtiger wird, was jetzt KI produziert ist, weil sie einfach immer besser wird, also wenn sie jetzt ein gutes journalistisches Porträt schreibt über einen Menschen, dann muss man sich ja noch viel stärker fragen, wollen wir das? Also wollen wir uns ersetzen lassen als Schreiber auch durch die KI, die das jetzt kann? Im Moment kann man noch sagen, ja, die kann das eh nicht, deswegen argumentieren wir das so ein bisschen weg. Aber ich denke, ich weiß nicht, ob sich so genau die Waage hält mit der Qualität und der Ethik, aber ich denke, dass die Ethik auf jeden Fall eher noch wichtiger wird, je undurchsichtiger das Ganze wird.
Sie endeten ja mit zwei Anforderungen, Sorgfalt und Transparenz. Da dachte ich, naja, das habe ich eigentlich vom ersten Tag an in der Ausbildung gelernt, dass Sorgfalt und Transparenz, das sind die klassischen Kriterien. Wenn man das jetzt mal ausweitet, weil Sie auch gesagt haben, es bräuchte sowas wie einen KI-Kodex, Ergänzung zum Pressekodex etc. Ist das tatsächlich so? Also braucht man was ganz Neues oder Zusätzliches, oder muss man einfach nur sagen, eigentlich liegt alles an Standards vor und wir wenden es jetzt auf eine neue Technik an, ähnlich wie man solche Fragen auf neue Techniken bei den audiovisuellen Medien oder beim Internet angewandt hat?
Also ja, also natürlich sind die Kriterien verankert, die sind vorhanden. Ich glaube, wie wir ja auch, also in beiden Vorträgen, glaube ich, rauskam, ist ja die Frage, wie setzt man das um? Also Transparenz ist als Kriterium vorhanden, aber es ist eben völlig unklar, was das jetzt heißt, wenn man mit generativer KI arbeitet, wie genau so eine Transparenz oder Offenlegung dann erfolgen sollte und ab welchem Grad. Und das ist natürlich auch nicht einfach zu entscheiden tatsächlich, aber ich glaube, da sollten Regelungen gefunden werden. Und ich wäre tatsächlich immer dafür, lieber mehr Transparenz, lieber offen sein, als das eben nicht zu berichten.
Mhm. Das war ja sozusagen nur die Zusammenfassung. Also ich denke, es ist wichtig, auch Journalisten, Medienhäuser nochmal nicht ihnen klarzumachen, sondern dass sie sich bewusst werden, unter welchen Prinzipien sie eigentlich handeln und dass man auch die neuen Anforderungen durchaus unter bestehende Normen fassen kann, nur natürlich eben mit einem größeren oder einem neuen Fokus jetzt auch.
Das war ja auch spannend, fand ich, diese Anforderung, ja, wir machen alles transparent, aber wie genau, dass da fast im selben Verhältnis, jetzt auch da nochmal so, jetzt komme ich so wieder aus der alten Welt, war das nicht eigentlich immer schon so, dass wir das Backend nicht offengelegt haben, welcher Leser, welche Leserin weiß, sowas wie Agenturprivileg, dass man das, was die dpa schreibt, oder bei uns auch Behördenprivileg, also was von Staatsanwaltschaften oder Polizei kommt und so, dass man das ungeprüft übernehmen darf. Oder welche Leserin weiß, wie ein Korrespondentenbericht aus La Paz zustande kommt. Also da war doch auch immer eine rote Linie dessen, was man weiß und was man nicht weiß. Auch ist das qualitativ was Neues oder nur in der alten neuer Kanal? Natürlich ein sehr herausfordernder, aber letztlich keine neue Kriteriologie.
Also ja, vollkommen richtig. Und wir haben da auch beim Mittagessen schon drüber diskutiert, ab wann sollte man das eigentlich offenlegen. Und natürlich ist die journalistische Arbeit und war schon immer so, dass sie mit Quellen arbeitet, die auch nicht immer alle offengelegt wurden. Aber wenn es halt jetzt um eine wirkliche Autorenschaft von einem Artikel geht, da glaube ich, gibt es ja auch durchaus in der Vergangenheit ja auch schon zumindest eine gelebte Praxis, zum Beispiel ab wann man eine Kollegin oder einen Kollegen mit als Autor auf einen Artikel nimmt, der halt, keine Ahnung, den ersten Absatz umformuliert hat oder einen Beitrag, eine Überschrift, einen Vorschlag für eine Überschrift gemacht hat, ab wann man das eben macht oder nicht macht. Da gibt es vielleicht auch keine festen Regeln, aber ich bin mir sicher, dass es zumindest eine Form der gelebten Praxis gibt. Und so ähnlich könnte man das ja beispielsweise auch mit KI handhaben. Also auch da ist es ja nicht so, dass es jetzt was ganz Neues wäre, sondern die Frage ist halt dann ja auch so ein bisschen, wie man KI einbezieht. Und ich denke, der Unterschied ist schon auch, also natürlich machen ja Journalistinnen und Journalisten auch nicht alles perfekt und da passieren auch Fehler und das ist nicht immer transparent. Kann man so sagen, ja. Der große Unterschied ist, dass der Autor, die Autorin identifizierbar ist und eben auch zur Verantwortung gezogen werden kann. Und das ist halt bei einem KI-System und dass man vielleicht auch journalistische Kriterien hat, die eben einforderbar sind über den Presserat. Und das ist halt bei einer KI dann im Zweifel nicht so, also dass die dann so als Autor so klar identifizierbar ist, vor allem wenn es nicht transparent gemacht wird. Die Kriterien sind nicht so ganz klar. Also das ist schon nochmal ein bisschen eine andere Nummer, was eben so die Accountability dann vor allem auch angeht.
Ja, ich denke auch der Witz ist, dass durch die KI, durch diese neue Herausforderung und auch schon ein bisschen vorher, dass sowieso schon auch das Transparenzbewusstsein gewachsen ist. Also ich weiß noch, man ist ja früher auf Pressereisen gefahren oder fährt immer noch auf Pressereisen, die von irgendwem gesponsert waren, von einem Tourismusunternehmen, von man war eingeladen, von einem Wirtschaftsunternehmen. Irgendwer hat diese Reisen oft bezahlt und man hat dann darüber berichtet, oft ohne eine ganz klare Kennzeichnung. Oder es war schon im Text zu erkennen, dass man da jetzt mit UNICEF unterwegs war oder so, aber im Grunde war das für die ja auch ein bisschen eine Werbeveranstaltung. Also es gab schon ganz viele Grenzfälle, jedenfalls im Journalismus, auch für Recherchen. Und das jetzt aber da auch, also man liest heute öfter unter einem Artikel, der Autor hat unter den und den Umständen da und da recherchiert und hat gearbeitet und so. Ich denke, dass das insgesamt gewachsen ist. Hängt sicher auch zusammen.
Könnten Sie da so eine Praxis Ratgeber anbieten? Ich denke nochmal an Ihre Tabelle mit dem, was man jetzt ausweisen könnte und was man nicht ausweisen könnte. 32% unterste Stufe war Grammatik- und Rechtschreibprüfung. Also da würde ich mal sagen, doch nicht im Ernst, dass wir jetzt unter jeden Artikel schreiben, dieser Artikel wurde auf Rechtschreibung geprüft durch ein Korrektursystem, oder?
Also das war ja die Meinung der Leserinnen und Leser, ne, oder der Bevölkerung, die sich das halt gewünscht haben. Und ich denke, genau, da muss man halt einen Mittelweg finden, solange es jetzt um ein Korrekturlesen geht, ist vielleicht das noch nicht so relevant. Wenn es aber halt wirklich um eine inhaltliche Arbeit geht, ist es sehr relevant. Da ist natürlich wieder die Diskussion, wo fängt das an. Aber wie gesagt, nochmal, ich glaube, je transparenter das ist, also ich glaube, Transparenz schadet nie. Also offenzulegen, wie Journalismus funktioniert, wie Journalismus arbeitet, ähnlich wie das auch mit der Wissenschaft, zum Beispiel auch ein bisschen in der Corona-Pandemie passiert ist, wo halt wissenschaftliches Arbeiten auch transparenter wurde. Ich glaube, dass es am Ende eher dem Verständnis für Journalismus und auch dem Vertrauen nutzt, wenn sowas offengelegt wird oder transparent gemacht wird. Also da hätte ich keine Angst vor zu viel Transparenz.
So. Ja, so dieses, was wir wissen und was nicht und so, das sind ja auch journalistische Formen, die vor 20 Jahren noch völlig unüblich waren. Als ich Volontariat gemacht habe, waren Fragezeichen in der Überschrift verpönt, weil Journalisten Fragen beantworten und keine stellen. So, also zumindest nicht den Lesern. Ja, noch eine Sache zu der Geschichte mit dem Express. Der kommt ja nun aus dem eigenen Hause. Stand ja auch, der Express ist nicht das Boulevardblatt des Kölner Stadtanzeiger, sage ich gleich mal dazu, aber erscheint im gleichen Haus. Ich meine, da hat der Presserat, ist da eingeschritten. Das ist zwar für uns so pain in the ass, aber man kann darüber nachdenken, ob es nicht auch irgendwie einen gewissen Grund hat, dass ein Bildchen von einer, abgesehen davon, irgendwie Fashion-Blondine, da kann man auch noch auf ganz andere Gedanken kommen, wieso das nicht irgendwie ein alter Knacker war, der da jetzt die KI repräsentiert. So Clara Indernach als Autorin eingeführt wird. Ne? Also das wird aber auch, kann ich versprechen oder kann ich berichten, bei uns auch hausintern intensiv diskutiert. Herr Dr. Walser.
Es hat sich eine Frage gestellt im Netz, die das Ganze noch ein bisschen verschärft. Sollte man KI und Journalismus nicht trennen? Sollte man Journalisten, Journalistinnen einfach ihre Arbeit machen lassen und sollten die Verlage nicht Menschen einstellen, hier steht KI-affine, die sich um diese Sachen kümmern, um schon eine Mischung aus der Sicht zu vermeiden?
Grundsätzlich gibt es ja schon eine Trennung zwischen Technik und Redaktion so ein bisschen, also gibt schon, aber Journalisten müssen ja mit technischen Mitteln arbeiten, also sie müssen sich ja auch mit allen anderen technischen Sachen auseinandersetzen. Und es gibt ja sogar noch einen viel technischeren Journalismus. Also wenn ich als Radiojournalist unterwegs bin, habe ich noch viel mehr Technik unterwegs zur Verfügung als Printjournalist. Halte ich für schwierig. Vor allen Dingen, wenn man das wirklich in der täglichen Arbeit benutzt. Ich sehe eher den Weg dahin, dass Journalisten viel mehr Fortbildung brauchen, viel mehr Wissen.
Ja, ich glaube, das widerspricht auch so ein bisschen der journalistischen Praxis beziehungsweise der ökonomischen Grundlage des Journalismus, dass es ja sowieso der Trend eher ist, dass immer mehr Aufgaben zusammengezogen werden, weil einfach das Geld fehlt, um jetzt für jede Spezialaufgabe oder eine bestimmte Person noch einzustellen. Ich meine, es schadet sicher nicht, Technikspezialisten im Haus zu haben, die einem vielleicht mal ein paar Dinge erklären können. Aber ich glaube auch, dass es, also komplett trennen lässt es sich, glaube ich, meines Erachtens nicht.
eine noch viel grundsätzliche Sache. Es sei klar geworden, dass es hohe ethische Standards braucht. Aber wir erleben ja gerade, ich lese es jetzt vor, das wörtlich ist, aber wir erleben ja gerade, dass in unserer Gesellschaft Kräfte wirken und stärker werden, die sich außerhalb dieser Standards bewegen. Ist das nicht eigentlich die größte Gefahr?
Also ja, führt jetzt, glaube ich, ein bisschen weg von dem Thema generative KI, aber ich denke auch, dass also viele Entwicklungen, die wir zum Beispiel online beobachten, wie jetzt, sei es jetzt Hate Speech oder Desinformation oder ähnliches, ihren Ursprung jetzt nicht in der Online-Welt haben, sondern natürlich darin, dass bestimmte populistische Akteure, populistische politische Akteure das sozusagen vorleben und vormachen, allen voran Trump, aber es gibt vielleicht auch bestimmte Akteure in Deutschland, die das vorantreiben. Eben zum Beispiel falsche Fakten ist auch schon wieder ein falscher Begriff, aber falsche Nachrichten zu verbreiten, Desinformation zu verbreiten, Gegner wahnsinnig anzugreifen ohne Sachargumente und dass da die Ursache, glaube ich, eher darin liegt und sich darüber Diskursnormen verschieben oder auch verschiebt, wie wir im politischen Diskurs miteinander umgehen wollen, und das findet man dann auch online wieder, und online ist dann natürlich ein Katalysator, weil man halt sehr einfach bestimmte Personen erreichen kann, aber ich glaube, da liegt die Ursache tatsächlich nicht in der Online-Welt. Das führt es ein bisschen weg von generativer KI, aber und natürlich können solche Akteure auch generative KI missbrauchen, um halt ihre Botschaften zu verbreiten.
Ja, ich habe zwei Gedanken dazu. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo die Henne und wo das Ei ist. Also ohne jetzt da auch wirklich Studien dazu zu kennen oder noch andere Studien, ob die Technologie und die politische Entwicklung nicht so verkoppelt sind. Also die Populisten wären nie so gewaltig groß geworden, auch in England, der Brexit, das wäre ohne Social Media, ohne Desinformation kaum denkbar gewesen. Das ist das eine. Also genau, das, weil ich, für mich ist es so ein bisschen nicht aufzulösen, so wie die verkoppelt sind. Und natürlich gibt es diese Tendenzen und natürlich ist das eine große Herausforderung, aber gleichzeitig gilt es ja trotzdem, uns zurückzubesinnen auf so gewisse Sachen, an denen wir festhalten wollen. An Ideale, ohne dass wir dadurch aus dem Blick verlieren, dass sich auch die Demokratie weiterentwickeln wird oder kann oder muss oder sollte, wie auch immer. Also dass wir von dieser sehr rationalen, deliberativen Demokratie, in der wir im Moment noch leben, vielleicht uns weiterentwickeln zu anderen Formen, also zu kämpferischen Formen. Das ist ja auch in anderen Ländern, ist die Demokratie anders ausgestaltet, in Frankreich sogar. Also ob man den Tendenzen vielleicht auch dadurch dann besser gerecht wird, indem man da ein bisschen politikwissenschaftlich oder Demokratie theoretisch noch drüber nachdenkt. Ja.
Ich meine, Sie haben recht, das hat jetzt ist keine Frage nach generativer KI, aber nach Technologien schon, weil also die Algorithmen, was pushen die hoch? Wenn man jetzt guckt, wie das im amerikanischen Wahlkampf war, wie seit Elon Musk X hat, was sich da auch nochmal wieder verschoben hat, also das ist schon eine Frage, und diese Algorithmen arbeiten ja auch wieder mit bestimmten technischen Standards oder unter technischen Voraussetzungen. Oder?
Ja, völlig richtig. Ich glaube aber tatsächlich, also wenn man sich die Studienlage anguckt, dann wird die Wirkung von Desinformation auf Wahlen, zumindest im deutschen Kontext, tendenziell in der öffentlichen Debatte überschätzt, weil es eigentlich nur eine relativ kleine Gruppe ist, die überhaupt mit Desinformation in Kontakt kommt, und weil es ja in der Regel so ist, wenn sie an sich selber denken, dass man vielleicht mal Desinformation begegnet, aber sie bewegen sich ja nicht nur in irgendeiner isolierten Online-Welt, sondern sie haben Kontakt zu ganz vielen Menschen um sie herum. Sie reden mit Familie drüber, mit Freunden, mit Arbeitskollegen. Sie lesen vielleicht noch eine Zeitung oder hören Radio im Auto. Das heißt, unter normalen Umständen wird so eine Desinformation extrem schnell korrigiert, was eben auch nochmal die Bedeutung des Qualitätsjournalismus unterstreicht. In den USA ist natürlich die Lage ein bisschen anders, weil es mit einer viel polarisierteren Gesellschaft zu tun haben, auch mit einem ganz anderen Wahlsystem zu tun haben, aber trotz allem auch da ist es natürlich ja so, dass die Leute sich nicht nur isoliert in irgendwelchen Online-Bubbles bewegen und sonst überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt hätten. Das mag vielleicht auf eine Handvoll von Menschen zutreffen, auf den Normalfall aber nicht. Und insofern wird, zumindest wenn man sich die empirische Datenlage anschaut, die Wirkung jetzt, also wirklich die Wirkung von Desinformation auf Wahlen wirklich überschätzt. Aber natürlich ist generative KI da durchaus ein Problem, weil sie natürlich dazu führen kann, dass man massenhafter und weit verbreitet, also dass man es leichter verbreiten kann, schneller verbreiten kann. Und es hat vielleicht nicht eine direkte Wirkung jetzt auf ein Wahlergebnis, dass Sie jetzt morgen dann zur Wahlurne gehen sozusagen und auf einmal was völlig anderes wählen. Aber es hat natürlich den Effekt, Chaos zu stiften und Unruhe zu stiften. Und das ist natürlich dann, wenn man das weiterdenkt, vielleicht auch ein Effekt, der natürlich dann nicht zu unterschätzen ist. Aber dieser deterministische Effekt, dass Sie jetzt irgendwas sehen und morgen quasi wählen gehen und woanders Ihr Kreuz machen, so funktioniert es halt auch nicht. Also
da müsste man vielleicht jetzt nach den US-Wahlen in so einer Mittelfrist- oder Langzeitanalyse nochmal gucken. Denn wenn man jetzt mal sowas nimmt, Desinformation und die Folgen, sowas Idiotisches wie haitianische Einwanderer, die Katzen und Hunde braten. Da trifft vielleicht das zu, was Sie gesagt haben. Diese Bilder, man kriegt sie, sie sind da und man kriegt sie nicht mehr aus dem Kopf. Man erfährt dann, war von vorn bis hinten erfunden, aber die Sache ist doch in den Köpfen.
Ja, genau. Und das ist genau die Gefahr. Also, dass da zwar was behauptet ist, was rational durchdacht hanebüchen ist, aber es hat sich irgendwie, da ist so ein Körnchen, es ist nicht ein Körnchen Wahrheit daran, also um es nicht Wahrheit zu nennen, aber es ist irgendwie so nah an der Realität, an dem Empfinden, dass wir mit Migranten Probleme haben, dass es uns überfordert als Gesellschaft. Es ist irgendwas so rausgepickt und dann so aufgeblasen zu so einer Fiktion, die die Leute aber sich so gut vorstellen können. Ne? Also es ist wahnsinnig tricky und es ist genau dieses Wahrheitsspiel, was da vollführt wird, das die Orientierung durcheinander bringt. Also das, das ist gerade die Gefahr. Nicht, dass alle, genau, nicht, dass Desinformationen Wahlen zerstören oder dass die Menschen alle Lügen glauben, sondern dass es ihnen wurscht ist, ob das jetzt stimmt oder nicht. Es ist ihnen egal, weil jeder flunkert doch ein bisschen, jeder hat schon mal irgendwie eine Ausrede erfunden und so denken die Menschen, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ein Politiker das macht.
Ja, und vielleicht nochmal zur Differenzierung von Medienwirkung. Also Medienwirkungen sind nie so deterministisch, aber was natürlich wirklich das Problem ist, dass halt Vertrauen auch unterminiert wird dadurch und eben Chaos gestiftet wird, Unruhe gestiftet wird und dann vielleicht auch dadurch eben das Vertrauen überhaupt in Nachrichten oder Online-Inhalte so ein bisschen untergraben wird und das Gefühl entsteht, so man kann ja eh nichts mehr glauben, was man da sieht. Und wenn man dann eben wieder denkt, dass man Quellen vielleicht gar nicht so gut auseinanderhalten kann, vor allem, ich weiß nicht, ob Sie TikTok nutzen, wenn Sie sich das mal angeguckt haben alle, also es geht ja so schnell, ich weiß nicht, wie man da noch unterscheiden möchte, ob das jetzt von der SZ stammt oder von irgendeinem Influencer oder so beispielsweise. Also das kriegt man ja gar nicht mehr mit. Und wenn man dann aber eben, das ist natürlich eine Gefahr zum einen, weil man halt wahr von falsch da auch nicht mehr gut unterscheiden kann. Und wenn man dann eben noch das Gefühl hat, das stimmt eh alles nicht, dann wird natürlich langfristig vielleicht auch das Vertrauen in eben Institutionen auch ein Stück weit geschwächt.
Da kam ja in Ihrem Vortrag das A-Wort vor, also Authentizität. Also dass die KI durch einen nicht transparenten Einsatz eben genau dieses Authentische und damit die Vertrauenswürdigkeit journalistischer Arbeit dann beeinträchtigt. Das ist ja dann auch ist nicht nur eine ethische Frage, sondern letztlich auch eben ja, eine sehr praktische Frage.
Ja, und was ist eigentlich Authentizität? Also es ist ja, gibt ja auch den Trend eigentlich, dass die Leute wieder nach dem Authentischen suchen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur so eine Bildungsblase ist, aber man will wieder in die Natur, man will was Echtes haben, man sucht nach irgendwelchen echten, man will selber an den Orten gewesen sein, die alle auf Instagram posten, man muss das selbst erleben. Also es gibt diese, genau, und es ist trotzdem auch ein Wert an sich, die Authentizität dann offensichtlich für uns Menschen, ja, dass man den echten Journalisten, den echt, also man will jemand accountable haben, das hängt ja alles zusammen, ja, so.
Eine Sache wäre vielleicht noch interessant, von den KI-Anbietern kann man sich vorstellen, dass KI-Anbieter und Medienunternehmen auf Augenhöhe miteinander verkehren können oder ist das eine ganz andere Ebene?
Hier kommt die echte Fragestellerin, genau, Anja Miller vom BR. Also wir machen die Erfahrung, dass während Google uns als Medienpartner eben gesehen hat und gesagt hat, okay, wie können wir denn gemeinsam gegen Desinformation zum Beispiel vorgehen, ist es bei den KI-Anbietern so, also dass die uns nicht von hinten anschauen, weil die eben sagen, ihr seid Kunden wie ganz viele andere auch und dass dann eben so lösungsorientierte Partnerschaften für mich schwierig scheinen. Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren.
Also ich glaube, ich würde das tatsächlich relativ kurz beantworten. Ich gebe Ihnen recht, ich glaube, dass es ein Problem ist, weil natürlich die Unternehmen kommerzielle Interessen haben und bisher kein Interesse daran haben, jetzt irgendwie qualitativ was zum publizistischen Diskurs beizutragen oder Informationen zu korrigieren. Und da würde ich tatsächlich, also ich persönlich jetzt die Regulierung viel stärker in der Pflicht sehen, da einzugreifen.
Das war heute Morgen auch schon mal von die Rede, nämlich bei der Frage der Offenlegung, wie die Modelle trainiert werden, etc. etc. Das kam mir so ein bisschen vor, der Ruf danach, wie ich sitze am Meer bei Ebbe und baue eine Sandburg und glaube, damit könnte ich die Flut stoppen. Ist der Kampf nicht ohnehin schon verloren angesichts der Marktmacht der Hightech-Riesen? Vielleicht mit dem AI-Act EU, den haben Sie beide erwähnt, weil die EU ja doch ein großer Player ist.
Ja, wobei das tatsächlich wirklich, also was hochriskante KI-Anwendungen sind, das ist wahrscheinlich dann doch sehr eingeschränkt und betrifft jetzt vielleicht nicht so alltäglich, ne? Also weil Sie auch gemeint haben, die journalistischen, wenn wir Perplexity benutzen oder so, das ist davon noch nicht erfasst. Man kann nicht die Flinte da irgendwie ins Korn werfen, sondern wenn wir jetzt nicht mal an den politischen Gestaltungswillen und an die politische Gestaltungsfähigkeit auch glauben, dann kann man es gleich lassen. Also das ist sicher nicht das Einzige, ja. Also das Einzige, nee, es ist nicht das Einzige, sondern es muss Hand in Hand gehen dann mit Medienkompetenz, mit wirklich auch einer Eigenschaft, die wir als Gesellschaft uns noch stärker aneignen müssen. Aber die Forderung muss bestehen bleiben, ja, an die Politik da gemeinschaftlich auch wirklich global im Grunde zusammenzuarbeiten, auch wenn es gerade weiter entfernt scheint denn je. Aber
also ich glaube schon, also mir ist das auch zu pessimistisch so. Also ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Aus meiner, also das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, bräuchte es eine viel stärkere Regulierung, als wir die jetzt haben momentan. Also von Plattformunternehmen, aber eben auch von Unternehmen, die zum Beispiel wie OpenAI oder so, die generative KI-Modelle entwickeln. Ich glaube, dass die Ansätze auf EU-Ebene in die richtige Richtung gehen und würde halt zumindest hoffen oder auch denken, dass wir da alle, wenn wir das halt in der Position sind, das zu können oder wie auch immer dafür eintreten sollten, dafür arbeiten sollten, dass das halt weitergeführt wird letztendlich. Ich glaube, die Ansätze sind gut, auch mit dem DSA und dem DMA, die ja jetzt auch in Kraft getreten sind. Und ich denke, in die Richtung sollte man, wie gesagt, aus meiner ganz persönlichen Sicht weiterarbeiten.
Ja, ich möchte gerne nochmal, Joachim, bei deiner Transparenzinitiative weiter bohren. Also wie kriegen wir denn die ganzen Regionalzeitungstitel irgendwie dazu, in Sachen KI vielleicht das einheitlich zu machen oder wenigstens auf einen einheitlichen Standard zu kommen? Oder ist es nicht vielleicht doch die Frage, positiv gewendet, dass KI jetzt dafür sorgt, dass man mal so ganz grundsätzlich drüber nachdenkt, wie man denn in den Regionalzeitungstiteln mit Inhalten umgeht. Ich habe schon erzählt, ich arbeite für eine Pressestelle der katholischen Kirche. Mein Job ist es, Texte in diese Regionalzeitungen und andere Medien zu schicken, die für unsere Themen zu interessieren. Und just heute hatte ich zwei Regionalzeitungen aus unserer Region, die tatsächlich ganze Seiten mit meinen Texten gefüllt haben. Ohne meinen Namen zu nennen, ohne irgendeinen anderen Namen zu nennen, ohne auch nur drunter zu schreiben, dass es von uns ist. Das ist ehrlich gesagt in unserer journalistisch geprägten Pressestelle immer der Moment, wo wir einerseits die Sektflaschen öffnen und andererseits todtraurig sind, weil wir irgendwie nicht so richtig wissen, was wir damit jetzt machen sollen. Also ist es nicht vielleicht jetzt der Moment zu sagen, jetzt kommt da plötzlich diese KI, wir wollen alle, Ihre Studien vorhin zeigen, dass ganz viel Transparenz, müssen wir da nicht jetzt mal ganz grundsätzlich nochmal darüber nachdenken und mit welchem Ergebnis?
In dem Fall, den Sie schildern, da würde ich zum einen erstmal ganz fundamentale journalistische Qualitätskriterien verletzt sehen, aber das können die Praktiker vielleicht anders beantworten. Und ich glaube, es ist natürlich erklärbar, weil die halt unter einem extrem hohen ökonomischen Druck stehen und an allen Ecken und Enden, glaube ich, das Geld fehlt. Und da wären wir, glaube ich, wieder bei dem übergreifenden Thema, dass wir wirklich als Gesellschaft sicherstellen müssen, dass wir einen unabhängigen Qualitätsjournalismus erhalten. Und da werden ja auch schon unterschiedliche Modelle diskutiert, wie man das vielleicht auch anders machen könnte, als momentan der Fall ist. Und ich denke aber wirklich, dass das ganz essentiell ist, dass wir das schaffen.
Wann sollte der Moment sein, wenn nicht jetzt? Also generell über Qualität und auch über sowas zu sprechen. Ja? Also dass der Journalismus, der jetzt sowieso durch die KI eben noch mehr angegriffen ist, aus einer schwierigen finanziellen und überhaupt Rahmenbedingungslage heraus, auch neu über seine Qualität nachzudenken. Was spricht dagegen, ja, wenn sich mal die Verleger, die Chefredakteure bei ihren Treffen und ihren Versammlungen oder auch bei einem ganz neuen Treffen mal zusammensetzen und sich das gemeinsam überlegen? Dieses aneinander vorbeiwirtschaften und jeder macht sein Ding, das funktioniert marktwirtschaftlich vielleicht immer noch am besten, aber es müsste schon so eine, also wenn man auch der Presserat ist, immer noch so ein bisschen zahnloser Tiger, ja, was will der, der kann sich Richtlinien ausdenken, aber er kann nicht allzu viel in der Praxis bewirken. Also vielleicht muss man daran vorbei doch so eine neue Zusammenkunft schaffen auch, ja.
Ich sage jetzt doch nochmal einen Satz, ich bin noch an dem Sektkorken. Also wenn die Pressestelle des Bistums Essen Texte abliefert, mit denen man ganze Seiten füllen kann und niemand stört es, dann spricht das erstmal für gute Texte. So, ne? Und das hat es ja immer schon gegeben, dass man Texte zugesandt bekommen hat, die von interessierten PR-Agenturen zum Abdruck frei. Also das war immer schon möglich. Das hat man vielleicht nur aus ökonomischen Gründen oder weil es die ökonomischen Erfordernisse waren, bisher nicht gemacht. Ich sage mal ein Gegenbeispiel. Wir kriegten aus dem unserem geliebten Erzbistum vorige Tage eine Pressemitteilung. Da stand drin, dass irgendein Vordach von irgendeiner Kirche in Köln jetzt leider nicht realisiert werden kann. Und dann stand im letzten Satz, weil die Schäden an Groß St. Martin, einer der wichtigsten romanischen Kirchen, so groß sind, dass eine Generalsanierung erforderlich ist. Das war im letzten Satz versteckt. Das werde ich jetzt nochmal durch die KI jagen, ob die das merkt. So.
Also vielleicht als Ergänzung auch da, das stimmt natürlich und ich glaube auch, wenn dann die vielleicht auch die Kollegen in den Redaktionen wissen, dass sie gute Qualität liefern, wird das ja auch eher abgedruckt, aber auch da wäre natürlich ja meine Hoffnung, dass am Ende nochmal ein Journalist drüber guckt, wie sie es eben formuliert haben und halt prüft, inwieweit die Qualität da gegeben ist oder nicht.
Ja, und tatsächlich, weil wir auch beim Mittagessen über so Trivialtexte geredet haben. Ja, also klar, Sportergebnisse, wenn es um Zahlen geht, wo man wirklich überhaupt keinen Bias eigentlich reinbringen kann, ist es vielleicht wirklich noch, geht's noch. Aber sogar bei Polizeimeldungen. Ich weiß noch, wie ich jahrelang zur Münchner Polizeipräsidium gelaufen bin, wo die Pressekonferenz jeden Tag um halb zwölf stattfindet und wir uns die Polizeimeldung haben erklären lassen, weil es nicht nur dem schlechten Deutsch der Polizeipräsidien geschuldet ist, sondern auch, weil man einfach Verständnisschwierigkeiten hat, weil man den Verkehrsunfall nicht wirklich nachvollziehen kann, wenn man nicht dreimal nachgefragt hat, schon gleich gar nicht, in welcher Straße er war oder weil immer irgendeine Information gefehlt hat. Also selbst, klar, werden die oft vom Blatt abgeschrieben und dann, das kann KI machen, aber es, genau, vielleicht gehen dann die substanziellen, die wesentlichsten Informationen überhaupt verloren.
Da war ich übrigens überrascht, dass Sie bei den weichen Themen, also nicht nur Wetter, sondern auch Finanzen genannt haben, dass das unter die weichen Themen fiel. Ich kann mir kaum ein härteres Thema vorstellen als Finanzen.
Damit sind halt diese hochstandardisierten Texte gemeint, zum Beispiel über wie sich Börsenkurse entwickeln. Oder so. Also jetzt keine Hintergrundberichterstattung, sondern
Anlageempfehlungen.
Darf ich dazu noch eine Frage stellen? Also so etwas wie Wetternachrichten, Verkehrsnachrichten, Börsennachrichten zu machen, das kann ja es ist ja die simpelste Technik. Reden wir denn da jetzt wirklich von KI? Aber was ist denn jetzt wirklich also eine selbstlernende KI? Und wo gibt es denn da eine neue Situation für Gesellschaften und den Journalismus? Weil das ist ja noch nicht schlimm.
Wo wir auch vorhin besprochen haben, dass man das echt auseinanderhalten muss, was automatisierter Journalismus ist, der ja wirklich auch schon seit, keine Ahnung, 10, 12 Jahren stattfindet oder sogar schon länger. Und was KI ist, genau. Also wo es um was geht's da? Um eine eigene Leistung, um Dazulernen, um den Rückgriff auf Quellen, die nicht direkt eingespeist worden sind, um neue Kombinationsfähigkeiten und Möglichkeiten. Ja, man muss da auseinanderhalten. Und bei Polizeimeldungen, wie gesagt, da ist für mich schon teilweise eine Grenze überschritten. Teilweise geht's vielleicht noch automatisiert, ja.
Sie haben ja auch von den Chancen gesprochen am Schluss und da war so ein Bullet Point, der mir auch nochmal ins Nachdenken gebracht hat, wo Sie gesagt haben, in News Deserts, also da, wo gar keine Regionalzeitung, lokale Zeitung mehr ist. Wie stellen Sie sich da den Einsatz von KI vor?
Also ich meine, das sind ja jetzt nur alles sehr spontane Ideen, aber tatsächlich könnte man sich ja so ein bisschen überlegen, sind nicht vielleicht KI-generierte Nachrichten, die eben erstellt werden aus zum Beispiel DPA-Meldungen oder vielleicht einfach nur kuratiert werden aus DPA-Meldungen oder ähnlichen oder anderen Quellen, dann immer noch besser im Zweifel, jetzt mal sehr salopp formuliert, als halt, dass es gar keine Berichterstattung mehr gibt. Aber natürlich muss man da im Detail drüber nachdenken, wie sowas sinnvoll umgesetzt werden kann. Das ist ja jetzt erstmal nur so eine sehr spontane Formulierung und der Teufel steckt dann wahrscheinlich natürlich immer im Detail und in der konkreten Umsetzung. Aber eben die Idee, ob man nicht Gebiete, die halt jetzt eigentlich schon abgeschnitten sind von der Berichterstattung oder wo es halt niemand mehr gibt, der über sie berichtet, ob man da nicht in irgendeiner Form sinnvoll natürlich auch KI nicht nutzen könnte.
Ob die KI dann besser ist als das, was an strategischer Kommunikation, ne, an Pressemitteilungen und so weiter rüberkommt. Also ob man aus einer Gemeinderatssitzung irgendwo in Illinois, wo eine News Desert ist, dann besser mit einer KI berichten kann, als dass man einfach nur die dortigen Gemeinderatsunterlagen reinkopiert. Ja, das ist spannend.
Eine Sache noch, ich glaube, Herr Küpper, Sie haben die Frage gestellt, muss die KI in jedem Fall noch gefüttert werden? Oder ist nicht die selbstlernende KI längst die Regel? Wahrscheinlich der Punkt, man braucht gar keine Quellen mehr, die holen sich das selbst.
Ich habe neulich mit einem Informatiker genau über diese Frage gesprochen, weil mich das auch interessiert hat. Und da ging es um ChatGPT. Und seine Einschätzung war eben tatsächlich, dass dieses Modell eigentlich nicht mehr über neue Daten trainiert werden kann, im Sinne von, also das lernt selbst, verbessert sich selbst. Und im Sinne von, er hat die Position vertreten, es gibt eigentlich gar keine neuen Daten mehr, die man diesem System füttern könnte, weil es hat eigentlich schon alle Daten, die frei verfügbar sind. Wenn, dann müsste man irgendwie noch neue Daten suchen, künstlich generieren, wie auch immer. Aber wie gesagt, ich bin keine Informatikerin, ich kann das nicht beurteilen, ich kann das jetzt nur wiedergeben. Aber natürlich lernen solche komplexen Systeme größtenteils selbst tatsächlich.
Ja, ich habe noch eine Nachfrage zu dem Thema, was die User erwarten bzw. wie sie einschätzen. Zum einen ist da eine große Technikgläubigkeit zu sagen, ja, wenn das die KI macht, dann vertrauen wir dem, dann ist es viel besser als das, was Journalisten machen. Und auf der anderen Seite aber das große Misstrauen, dass mit KI letzten Endes der Journalismus nicht mehr glaubwürdig ist. Also das bringe ich nicht ganz zusammen. Zum einen eben diese Technikgläubigkeit und auf der anderen Seite eben dieses Misstrauen. Können Sie das noch ein bisschen aufdröseln?
Ja, ich glaube, das hängt tatsächlich sehr viel mit dem Kontext zusammen und auch mit den Personengruppen, die man sich anschaut. Wie gesagt, mit dieser positiven Machine Heuristik, das trifft ja vor allem auf Personen zu, die extreme Einstellungen haben in irgendeiner Form oder zum Beispiel in dem einen Beispiel an Verschwörungsnarrative glauben, wo das dann eben funktioniert, wenn sie direkt mit dieser Person, also mit dem System meine ich, mit dem KI-System direkt interagieren oder eben die, wie gesagt, vorher schon gesagt habe, sowieso schon ein geringes Vertrauen in Qualitätsjournalismus haben. Also das ist, glaube ich, zum einen eine ganz bestimmte Gruppe und es ist eben dann auch ein ganz bestimmter Kontext, dass man zum Beispiel mit dem System eben ja wirklich diskutiert und spricht sozusagen. Und was anderes ist natürlich, wenn man jetzt in der Befragung fragt, jetzt stellen Sie sich mal den Journalismus vor, stellen Sie sich eine Zeitung vor und da ist jetzt irgendwie KI-generierter Text. Also es ist ein völlig anderer Kontext und ich glaube, es ist dann auch eine andere Gruppe, die man da befragt, beziehungsweise eben die Mehrheit der Leute, die da vielleicht Bedenken hat, so wie wir sie hier eben auch diskutieren. Also was macht das dann mit der Qualität, mit der Richtigkeit der Informationen und so weiter.
Wegen dem Datenfüttern, ne, von der KI, also ohne es jetzt auch technisch zu wissen, aber weil wir vorher auch darüber gesprochen haben, wenn der BR sich jetzt quasi eine eigene KI, mit der er dann am besten arbeiten kann, schafft, dann heißt es ja, dass er da schon noch Daten reinfüttert und vor allem auch aktuelle Informationen, ja, und Arbeitsweisen und so, die nicht ohne weiteres bis jetzt schon im Netz abgreifbar sind. Also, und vor allem, wenn ich als Journalist was recherchiere, dann habe ich ja permanent neue Informationen und wenn ich die dann einspeise in die KI und sage, mach mir da einen Text draus, dann hat es ja wieder neue Informationen. Also von mir aus, ne, wenn ich im Rathaus anrufe und das nachfrage. Also insofern, aber weiter will ich mich da technisch jetzt auch nicht vorwagen.
Wenn man den Technik-Spezialisten glauben darf, dann ist ja gerade bei ChatGPT oder OpenAI dann so auch die Voraussetzung, was sollen denn da für Texte rauskommen? Es sollen gar keine möglichst glaubwürdigen oder möglichst fachlich richtigen Texte, sondern so Wohlfühltexte, sagen die. Es sollen also irgendwas rauskommen, was sich nett anhört. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist dann nicht so wichtig. Und so kommen dann vielleicht auch so Zitate zustande, die nie gefallen sind, aber die sie vielleicht hätten sagen können, nach dem, was die KI da so über sie gefunden hat.
Ja, es waren schon, die Wörter waren schon irgendwo mal aufgetaucht in dem Zitat. Also dass sogar dann da halluziniert wird, was jemand gesagt hat, das ist ja so auch der kernjournalistische Ansatz, ne? Dass man ein Zitat hat und die Quelle. Also wenn man das auseinanderreißt oder Zitate irgendwie jemand zuschreibt, dann ist alles kaputt. Ja.
Wir haben jetzt tatsächlich noch eine Frage gefunden, wobei ich nicht sicher bin, ob ich sie richtig verstehe. Woran kann ich in einem AI-generierten Text sicherstellen, dass es sich dabei nicht um ein Plagiat handelt?
Ja, das ist ja die ganze Urheberrechtsdiskussion, die natürlich im Kontext dieser großen Modelle geführt wird, weil sie ja natürlich Texte verwenden, die zum Beispiel im Netz oder irgendwo vorhanden sind, die von anderen Menschen erstellt wurden, die eigentlich auch urheberrechtlich geschützt sind. Und das ist ja die große Diskussion, ist die, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auch noch nicht ganz geklärt ist tatsächlich, ob das eigentlich erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Ich glaube, nach Urheberrechtsgesichtspunkten wäre das eigentlich natürlich überhaupt gar nicht erlaubt. Das Argument ist ja immer so ein bisschen, dass es halt kein direktes Plagiat ist, sondern ja die KI damit was Neues macht und eben einen neuen Text erstellt. Also es wird ja nicht einfach kopiert irgendwas und das dann wieder ausgegeben, sondern es wird zum Lernen verwendet und dadurch ein ganz neuer Text geschrieben und insofern wäre es wahrscheinlich in der klassischen Definition dann kein Plagiat, weil ja ein neuer Text entsteht.
Genauso funktioniert das ja aber auch in der Praxis. Also ich kann es aus Köln erzählen, da haben wir Anbieter, namhafte Anbieter von lokalen Informationen, die nichts anderes tun, als unsere Texte zu nehmen, einmal durch die KI zu jagen, dann klingt das anders, dann kann man nicht sagen, dann findet die Suchmaschine nicht das als direkte Übernahme, aber es ist nichts anderes als der Text. Da steht da auch einmal, sagte dem wieder Kölner Stadtanzeiger, schreibt, aber der Rest ist nicht von uns und findet aber auf anderen Plattformen statt, wo es nicht zu bezahlen ist. Also im Kleinen findet das täglich statt. Und das war ja auch heute Morgen schon mal, wenn ich es richtig erinnere, dass manche großen Häuser sagen oder in den Richtlinien steht, sie geben keine datensensiblen, personensensiblen Daten in die KI-Systeme ein, damit die das nicht nutzen. Genau dasselbe gilt ja auch für Datenbanken, Archive etc. Aber halten Sie das mal nach, ne? oder strengen Sie da mal Prozesse an. Ich gebe jetzt den Referentinnen nochmal die Gelegenheit zu einem Schlusswort, dass das jetzt nicht ganz so deprimierend endet. Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann würden Sie schon auch sagen, jede Menge, nicht umsonst war Ihr letzter Punkt ja Chancen. Und Sie haben auch eigentlich gesagt, hier Möglichkeiten, aber einer ethisch verantworteten, also nicht ethischen, dürfen wir nicht sagen, aber ethisch verantworteten Nutzung.
Genau, also ich würde tatsächlich dafür plädieren, wie ich auch schon im Vortrag gesagt habe, dass wir eben einen konstruktiven Umgang damit finden müssen. Und ich glaube, das ist im Moment eben auch noch in der Diskussion. Und ich glaube, Journalistinnen und Journalisten müssen dann natürlich ihrer Verantwortung gerecht werden und müssen auch so ein bisschen sich auf ihre persönlichen Qualitäten, die sie als Menschen, als ausgebildete Journalisten und Journalistinnen haben, bewusst werden und diese auch verteidigen gegenüber der KI. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich KI sinnvoll im journalistischen Arbeitsprozess einsetzen, sei es jetzt in der Vorproduktion, in der Analyse von Daten setzen oder auch in der Korrektur von Texten oder Ähnlichem. Und ich glaube, das ist momentan eben so ein bisschen ein Findungsprozess. Aber ja, ich denke schon, dass da auch sehr viel konstruktives Potenzial drinsteckt, wenn man eben einen sinnvollen Umgang damit findet.
Ja, dem möchte ich mich anschließen. Wir Journalisten sind neugierig, ja, sonst wären wir keine Journalisten. Und wir sind auch neugierig auf Technik, auch wenn wir manchmal Berührungsängste haben. Aber ich weiß, es ist so ein bisschen die Frage, ob das eine Disruption ist. Ja, also ein bisschen dieses Konzept, ist das jetzt was komplett Neues, so wie der Erfindung des Buchdrucks oder um jetzt wirklich ganz zurückzugehen. Oder ist es einfach eine Fortsetzung unseres bisherigen, auch digitalen Daseins mit anderen Mitteln, ja. Ich sehe es im Moment ein bisschen als Zweiteres, ja, das ist nicht so disruptiv. Das wird auch nicht den Journalismus retten. Also ich sehe es zumindest im Moment nicht, sondern die Probleme, die wir haben, auch gerade die Finanzierungsprobleme, die werden nicht weggehen, auch durch KI. Also insofern wird es auch jetzt nicht das Erlösungshandeln sein. Aber ich kann nur stark dafür plädieren, dass wir uns wirklich für diese ethischen Werte, dass wir das ja mit Leben füllen, dass wir wissen, was wir meinen, wenn wir von Verantwortlichkeit sprechen und was damit verbunden ist. Auch eben nicht nur für die Demokratie, sondern für uns als Gesellschaft. Und dass wir das nicht so nachplappern, ja, sondern dass uns ganz bewusst ist, dass damit ziemlich viel steht und fällt. Genau, aber ansonsten einen positiven Blick, ohne naiv zu sein.
Die KI ist ja nun nicht regional oder ländermäßig begrenzbar, sondern das ist ein weltweites Unternehmen oder ein weltweites System. Inwieweit lässt sich dann doch dieser ethische Anspruch verwirklichen, für den Sie plädieren? Wie kann man die Chancen nutzen, obwohl man vielleicht von außen spürt, da sind Bewegungen im Gange, die uns möglicherweise erdrücken? Also der Blick nach Amerika ist für mich momentan entsetzlich. Jetzt will ich nicht sagen, dass es mit KI zu tun hat und nicht alleine mit KI zu tun hat. Aber das sind doch so Dinge, die man nicht einfach abschütteln kann. Und die Frage ist, können wir uns so eine Insel schaffen mit unserer Ethik hier in Europa, in Deutschland, in Bayern, um dem Ganzen zu begegnen?
Das ist die Gefahr, wenn man das so sieht. Ja? Wenn man jetzt denkt, wir können uns hier einigeln, wirklich vielleicht sogar in München oder so noch, wo es uns noch relativ gut geht wirtschaftlich, das meine ich gar nicht. Ich meine tatsächlich, die Diskussion ist in Amerika eigentlich im Grunde weiter als hier, also die medienethische Diskussion. Die haben schon viel früher auch angefangen, sich ethisch wirklich zu reflektieren auf den Journalismus. Ich habe das jetzt halt im Zuge meiner Promotionsarbeit auch ein bisschen rausgefunden. Also wir sind hier nicht alleine mit diesen ethischen Gedanken, das ist in Amerika auch. Die haben zwar jetzt anders gewählt, als viele von uns es sich gewünscht hätten und so, aber das wird, so wie Kamala Harris auch gesagt hat, der Kampf wird weitergehen, ja. Es ist so ein bisschen, ja, wir wollen jetzt nicht von Kampf sprechen. Es ist schwierig, unter den politischen Bedingungen im Moment, vor allem weil die Marktwirtschaft dann doch wahrscheinlich auch wieder ein bisschen stärker wird. Das heißt, auch die Freiräume für Unternehmen vielleicht wieder ein bisschen größer werden, als dass man sie stärker reguliert. Aber es ist, was sollen wir denn sonst machen als Menschen, als uns an die Ethik zu halten und an unsere Grundlagen? Ja. Ohne da jetzt naiv zu denken, wir könnten damit das Ganze rumreißen. Ja.
Und man kann sich vielleicht nicht dagegen wehren, dass KI-Tools jetzt kommen. Also ich glaube, da würde ich mich auch nicht dagegen wehren. Aber man kann ja sehr wohl für sich und als Redaktion entscheiden, wie man damit umgehen möchte und wie man das genau konkret für sich ausgestalten möchte. Und ich glaube, da würde ich sehr großen Spielraum sehen und auch eine sehr große Handlungsmöglichkeit.
Gut, Sie haben das Wort Erlösungshandeln gesagt. Wenn im journalistischen Kontext sind wir hier genau richtig, weil wir ja als GKP auch an irgendwie religiös oder konfessionell oder wie auch immer christlich gebundenen, an Erlösungshandeln rückgebundenen Kontext haben. Ich nutze das natürlich deswegen, um namens der GKP Ihnen Danke zu sagen und Ihnen unsere Festschrift zum 75-jährigen Bestehen auch gerne zu überreichen. Die heißt Haltung. Das ist ja auch nicht das Unwichtigste im Journalismus und nutze auch die Gelegenheit, allen, die hier im Saal sind, publizistisch tätig sind und möglicherweise noch nicht Mitglied der GKP sind, darüber auch nachzudenken. Denn das Netzwerken und das feste Miteinander verbunden sein und da auch sich zusammenschließen und reflektieren, ist auch nicht das Unwichtigste. Und dann Ihnen nochmal von Seiten der Organisatoren und von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.